Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian.
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Wir sprechen heute über Meinungsfreiheit, über Zensur und über die Grenzen dessen, was gesagt werden darf. Hi Mirko.
Hi Alan. Ja, die Frage ist, sind Äußerungen gefährlich oder einfach nur unbequem? Soll, darf der Staat regulieren oder kann, vielleicht sogar muss die Gesellschaft so etwas selbst aushandeln? Und diese Fragen, über die wir heute auch sprechen werden, die sind ja nicht neu. Also der Blick in die Geschichte zeigt, dass die Debatte immer wieder geführt wird und das seit ja knapp 300 Jahren, oft mit sehr drastischen Konsequenzen auch.
Genau, es sind also große Fragen, die wir angehen, aber man hört sie auch in diesen Tagen immer wieder. Die Behauptung, heute darf man ja gar nichts mehr sagen und man hört das vor allem von rechts, aber nicht nur, muss man auch sagen. Und das Argument da ist ja, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr sei durch Cancel Culture, durch politische Korrektheit, durch auch eine angebliche Übermacht der Linken, in Anführungszeichen, in Medien und Kultur.
Mainstream Media.
Genau. Das ist jetzt etwas, was sehr präsent ist im Moment.
Und Alan, ich habe mir als Vorbereitung auch auf diese Folge vorhin noch die Rede von J.D. Vance angeschaut, die er an der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat. Und er hat ja gesagt, die Freiheit sei in Gefahr in Europa, die gemeinsamen Werte, die man teile, die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit, all dies sei hier auf dem alten Kontinent in Gefahr, also eine Bedrohung von innen. Darauf müssen wir auch am Schluss dieser Folge nochmals zurückkommen. Also es gibt Debatten um Meinungsfreiheit, was man sagen darf, was man sagen kann. Und diese Debatten über Meinungsfreiheit, die sind ja tatsächlich wichtig, ob es dabei Kulturkampf ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Frage eben, wer bestimmt eigentlich, was sagbar ist? Wo liegen die Grenzen zwischen Kritik, die legitim ist, und Hassrede? Und ist es Zensur, wenn jemand für seine Worte Konsequenzen trägt? All diese Fragen, die sind wichtig, die werden dauernd verhandelt. Und da ist es eben auch aufschlussreich, wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, oder?
Genau, weil meistens geht es bei dieser Frage, wer was sagen darf, wer nicht, nicht nur um Worte, sondern um Macht, um politische Macht, um wirtschaftliche Macht, um kulturelle Macht. Das ist der Hintergrund unserer Debatte heute.
Und wir schauen uns heute zwei Fälle an, zwei Biografien, zwei Menschen, die ihre Meinung gesagt haben und dafür, ja, je nachdem, wie man es anschaut, einen hohen Preis gezahlt haben. Der eine ist ein Drucker, der es 1734 in New York gewagt hat, die britische Kolonialregierung zu kritisieren und verhaftet wurde, vor Gericht kam. Und die andere ist Olympe de Gouges, die in der Französischen Revolution gleiche Rechte für Frauen einforderte und dafür ein nicht allzu gutes Ende nahm.
Gut, dass du es nicht schon gespoilert. Zwei historische Kämpfe um Meinungsfreiheit. Ich würde sagen, ich fange gleich an mit Olympe de Gouges. Eine sehr spannende Frau. Und wenn wir über sie sprechen, dann sind wir gleich in Paris am letzten Tag ihres Lebens. Paris, der 3. November 1793. Eine Kutsche rattert vor uns über das Kopfsteinpflaster, wenn wir uns dahin denken. Diese Kutsche bringt eine Frau zur Place de la Révolution. Dorthin, wo jeden Tag das Fallbeil der Guillotine fällt. Und die Zuschauer, die Menschen, die sich da versammelt haben, die kennen das Ritual. Aber diesmal ist es eben keine Adlige, die da auf den Block geführt wird. Ich sage nicht die Königin. Es ist eine Schriftstellerin. Olympe de Gouges steigt aus. Sie ist gefesselt. Sie ist eine Frau, die zu viel geschrieben hat, zu viel gesagt hat, zu sehr ihre Meinung vertreten hat. Sie hatte geglaubt und auch dafür gekämpft, dass die französische Revolution Gleichheit für alle bringen würde, auch für Frauen. Und das war ein Irrtum und an diesem Tag endet da im Herzen von Paris ihr Leben.
Alan, um einzusteigen, wer ist Olympe de Gouges? Also was weiß man über diese Frau, die offenbar würdig war, die Guillotine zu erhalten?
Olympe de Gouges hieß zu Beginn anders. Sie wurde geboren als Marie Gouges und sie ist in Montauban aufgewachsen. Das ist eine Stadt in Südfrankreich, die nicht zum Zentrum der intellektuellen Debatten dieser Zeit gehört, aber hat eine lebendige Handelsstadt, auch mit einem lebendigen Zentrum. Und sie wächst dort auf in einer bürgerlichen Familie. Ihr offiziell anerkannter Vater ist Pierre Gouges, ein Metzger. Und ihre Mutter Anne Olympe, die stammt aus einem Haushalt von Handwerkern. Also sehr bürgerlich, aber es gibt immer wieder Spekulationen, dass eigentlich ihr leiblicher Vater ein Adliger sein könnte, ein adliger Literat. Ein Mann namens Jean-Jacques Lefranc de Pompignan.
Was für ein Name.
Genau, und diese Behauptung, das lässt sich nicht wirklich zweifelsfrei belegen, aber es umgibt Olympe de Gouges noch lange und sie selber hat auch immer mal wieder mit dieser Möglichkeit gespielt. Vielleicht, weil es ihr einen intellektuellen Status, gesellschaftlichen Status gab, der ihr verwehrt blieb durch ihre bürgerliche Geburt. Man weiß das nicht mehr so genau. Jedenfalls wächst sie aber nicht sonderlich außergewöhnlich auf, sondern sie ist, wie damals üblich, wenn man aus bürgerlichen Kreisen stammt, rudimentär unterrichtet. Und mit 16 Jahren wird sie dann verheiratet, gegen ihren Willen, mit einem Mann namens Louis-Yves Aubry. Der ist deutlich älter als sie. Und die Ehe dauert auch nicht lange, nur ein paar Jahre. Und er stirbt dann früh im Jahr 1766. Und Marie bleibt zurück als Witwe mit ihrem kleinen Sohn Pierre. Und für eine Frau in dieser Zeit, diesem Ancien Regime, ist dieser Witwenstand paradoxerweise oft die einzige Möglichkeit, als Frau ein eigenständiges Leben zu führen. Weil als verheiratete Frau, da ist man rechtlich und ökonomisch vollständig abhängig vom Mann. Aber als Witwe kann man dann immerhin selbstständig über sein Vermögen verfügen. Und Olympe de Gouges hat das auch genutzt. Sie hat sich geweigert, erneut zu heiraten, was ja so die Konvention war nach der Zeit. Und sie ist dann aus Montauban, aus dieser Stadt in Südfrankreich, gegangen mit ihrem Sohn und ist nach Paris gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Und da hat sie auch gleich diesen Namen angenommen, Olympe de Gouges. Eine bewusste Entscheidung auch, sich von der Vergangenheit als Marie Gouges zu lösen und sich so eine neue Identität zu schaffen.
Und Alan, was trifft sie an in diesem Paris? Also sie kommt aus der südwestfranzösischen Provinz Montauban und ist jetzt in diesem Zentrum des französischen Reiches. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für eine Stadt in dieser Zeit?
Ja, Paris ist in den 1770er Jahren, als sie da hinkommt, eine Stadt im Umbruch. Es gibt große wirtschaftliche Spannungen, es gibt die Ungleichheiten zwischen Adel, Bürgertum, Bauernschaft, die sich da auch immer sichtbarer zeigen. Und gleichzeitig hat die Stadt eben diese große, wichtige intellektuelle Szene. Die Aufklärung ist da präsent, hat Wurzeln geschlagen. Es gibt politische Debatten, philosophische Debatten in den Salons, in den Cafés und es gibt auch die Druckindustrie, die da boomt und die halt dann auch diese Gedanken zu Papier bringt und verbreitet. Und ich habe es gesagt, Olympe de Gouges ist keine klassische Intellektuelle, dafür hat sie gar keine akademische Bildung erhalten, aber sie hat sich, als sie dann in Paris ankommt, den Kontakt gesucht zu literarischen Kreisen, philosophischen Kreisen. Sie verkehrt in Salons, sie liest Werke von Voltaire, Rousseau, den großen Philosophen und Schriftstellern der Zeit. Sie beginnt auch selbst zu schreiben. Also ziemlich autodidaktisch bringt sie sich das bei, taucht in diese Welt ein. Und das Erste, was sie wirklich vertieft beschäftigt, ist das Theater. Und sie hat dann um 1774 ihr erstes Stück verfasst. Das heißt «Samor et Mirza». Und das ist ein Drama, das sich mit der Abschaffung der Sklaverei beschäftigt in den französischen Kolonien, wo dieses Thema auch sehr präsent war. Und dieses Engagement gegen die Sklaverei wird auch zu einem ganz wichtigen Thema für sie. Sie kritisiert die französische Kolonialpolitik und sie fordert, dass auch die Ideale der Aufklärung, die in Paris ja für eben selbstverständlich genommen werden, zumindest als Ideale, dass diese Ideale, also Freiheit, Gleichheit, dass es nicht nur für aufgeklärte Europäer gelten soll, sondern auch für ja, die Sklavinnen, die Sklaven, die da in diesen Überseekolonien Frankreichs leben unter diesen brutalen Sklavenhalterregimes.
Und wie kommt sie damit an in Paris? Sie ist Autodidaktin, kein akademischer Hintergrund, kommt aber dennoch irgendwie in diese Kreise, schreibt als Frau, schreibt über Sklaverei, ein, ja, trotz aller Aufklärung noch immer heikles Thema.
Ja.
Wie geht das?
Ja, ihre Versuche als Dramatikerin Erfolg zu haben in dieser Theaterwelt, die werden von der Pariser Theaterwelt zunächst mit Skepsis betrachtet. Die Comédie Française, also die staatlich geförderte Bühne, verweigert ihrem Stück auch lange Zeit die Aufführung. Und offiziell sagt man auch, es sei wegen mangelnder Qualität. Aber du hast angesprochen, Sklaverei ist ein heikles Thema und ziemlich sicher hatte diese Nichtaufführung auch damit zu tun, dass das einfach sehr brisant war, politisch sehr brisant war. Erst 1789, also mache ich einen kurzen Zeitsprung, als dann die Revolution beginnt, da wird ihr Stück dann uraufgeführt und dann trägt es auch den Titel L'Esclavage des Noirs, also die Versklavung der Schwarzen. Mhm. Also mit diesem Thema kommt sie beschränkt an, aber sie fängt dann an, sich neben der Sklaverei auch zunehmend mit der Stellung der Frauen in der Gesellschaft zu beschäftigen. Und es ist schon so, dass in dieser zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einige Fortschritte gab für Frauen, weil Bildung verbreitet wurde, vor allem in den bürgerlichen Schichten. Aber politische Gleichstellung, rechtliche Gleichstellung, das ist kein Thema. Also Frauen haben kein Mitspracherecht in politischen Fragen, sie können keine öffentlichen Ämter übernehmen, sie stehen rechtlich unter der Vormundschaft ihrer Ehemänner oder Väter, wenn sie nicht verheiratet sind. Und Olympe de Gouges, die diese Ungleichheit ja aus eigener Erfahrung kennt, die beginnt darin auch ein großes Thema zu sehen und sie fängt dann also an, ihre Schriften eigentlich ein bisschen auf dieses Thema zu konzentrieren. Also sie konzentriert sich weniger auf die Sklaverei, sondern geht auf dieses Thema der strukturellen Benachteiligung von Frauen.
Du hast es erwähnt, ihr Stück wird 1789 uraufgeführt, also als die französische Revolution in Gang kommt. Sie selbst, hast du auch gesagt, hat eventuell einen adeligen Vater, spielt auch immer mal wieder mit der Überlegung, den Adel für sich zu reklamieren. Ist sie denn deswegen gegen die Revolution? Ist sie eine frühe Anhängerin der Revolution, wenn sie sich ja für gleiche Rechte einsetzt, für gleiche Rechte für Sklaven, gleiche Rechte für Frauen? In welchem Teil spielt sie damit in diesem Spannungsverhältnis?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil man ja glauben könnte oder annehmen könnte, dass sie ganz bestimmt eine Verfechterin der Revolution ist, weil ja dieses Thema der gleichen Rechte für sie so wichtig ist. Aber sie bleibt in vielen Fragen eine Anhängerin der Monarchie. Und sie will diese alte Ordnung, das Ancien Regime, nicht vollständig abschaffen, anders als jetzt die ja, radikaleren Denker ihrer Zeit und dann auch die Revolutionsführer, sondern sie will die Ordnung reformieren, von innen heraus. Und es kann schon auch sein, dass das mit ihrer Herkunft zu tun hat. Aber sie argumentiert mehr ideologisch, also sie glaubt durchaus, dass eine aufgeklärte Monarchie soziale Missstände beheben kann. Es ist für sie kein Widerspruch, soziale Reformen zu erhalten und das innerhalb einer Monarchie zu tun. Es ist eigentlich, wenn man es zusammenfasst, eine recht moderate Haltung. Und später wird ihr das dann auch zum Verhängnis. Aber wenn wir jetzt noch in der Zeit bleiben, im Kontext auch bleiben, das ist ja die Zeit, wo sich das wirklich alles zuspitzt, diese Gegensätze. Also 1787, 1788, das sind Jahre, die geprägt sind von bitterer wirtschaftlicher Not, von zunehmenden Unruhen. Auch in Paris, die Staatsfinanzen, die französischen, die sind erschöpft, Kassen sind leer durch die langen Kriege, durch die Steuerpolitik. Und König Ludwig XVI., der versuchte dann noch durch Steuerreformen diese Krise zu lösen, scheitert am Widerstand des Adels. Und dann nehmen auch die Proteste zu. Und dann sind wir in diesem Revolutionsjahr 1789. Der König ruft die Generalstände ein, also diese Versammlung, wo Vertreter des Klerus da sind, des Adels und des sogenannten dritten Stands. Aber anstatt dass man da Kompromisse findet, eskaliert die Lage. Der dritte Stand erklärt sich zur Nationalversammlung, fordert eine Verfassung und jetzt ist man wirklich mittendrin in diesem Revolutionsfieber. Und da beginnt sich auch Olympe de Gouges und ja, ihre Haltung ein bisschen zu ändern. Sie erkennt durchaus, dass es für die sozialen Reformen, die sie will, eine Chance geben könnte mit einer Revolution. Aber eben sie sieht gleichzeitig auch, dass diese Revolutionäre wenig Interesse haben an den Rechten der Frauen, wie sie sie fördert. Und während die Männer sich dann ja durchaus das Wahlrecht erkämpfen und die politische Mitsprache, bleibt die Frage nach der Gleichstellung der Geschlechter völlig ausgeklammert. Und das bringt sie dann dazu, sich in diese Revolution noch mehr einzusetzen, aber halt eben mit ihrem ganz eigenen Schwerpunkt, nämlich mit dem Recht der Frauen.
Sie ja, sympathisiert also quasi mit diesen Idealen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, sieht aber, dass eben ihr Thema gleiche Rechte für die Frauen nicht wirklich ein Thema ist in dieser Revolution, die da anläuft, die da losbricht. Wie bringt sie ihre Perspektive ein, beziehungsweise wie schafft sie es, ihr Thema ja, mit dieser französischen Revolution, mit diesem gewaltigen Umbruch, der da stattfindet, in Einklang zu bringen?
Ja, das ist eben ihr großer Kampf. Es gibt in dieser Zeit, als dann 1789 die Revolution ausbricht, andere Schriftsteller, die sich in politischen Clubs engagieren, die sich zum Teil dann auch in der Nationalversammlung engagieren, aber das macht sie nicht. Sie bleibt in dem Sinn außen vor. Sie schreibt Pamphlete, offene Briefe und eben Theaterstücke, die sich mit diesen Ereignissen dieser Zeit auseinandersetzen. Und sie macht dann eigentlich einen Kampf als öffentliche Intellektuelle, wenn man so will. Und ihre erste große Stellungnahme dann in dieser Zeit, ja wirklich auf breiten Widerhall stößt, ist ein offener Brief, den sie schreibt an die Königin, also an Marie Antoinette, wird 1791 veröffentlicht unter dem Titel «Lettre au peuple et la reine», also Brief an das Volk und die Königin. Und sie fordert in diesem Brief die Monarchin auf, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, aber eben auch für die Rechte der Frauen. Also es ist eigentlich ein letzter Versuch, kann man vielleicht sagen, diese Rechte der Frauen innerhalb noch der bestehenden Ordnung einzufordern. Und ja, der Brief bleibt ohne Antwort.
Okay. Sie bemerkt, sie erhält da keine Antwort. Sie erkennt wahrscheinlich auch, dass diese Revolutionäre für gleiche Rechte kämpfen, gleiche Männerrechte. Die Frauen bleiben außen vor. Und sie könnte sich jetzt natürlich zurückziehen, aber sie entscheidet sich dazu, einen Schritt weiter zu gehen, eine Publikation zu machen. Sie veröffentlicht ihr bis heute berühmtestes Werk, die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Was fordert sie? Worum geht dieser Text?
Also die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, die du erwähnt hast, das ist eigentlich eine direkte Reaktion auf die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Das ist ja so der Grundlagentext der Revolution, aber eben, er lässt Frauen völlig außen vor. Und ihr Text ist eine Provokation für diese Zeit. Schon in der Präambel erklärt sie: Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Eine Frau stellt dir diese Frage. Zumindest wirst du ihr dieses Recht nicht verweigern. Und dann folgt eine Artikelliste, also eine Liste mit Artikeln für diese Erklärung der Menschenrechte oder der Frauenrechte. Und Artikel 1 ist schon mal ganz klar und ziemlich unmissverständlich. Der heißt dann: Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Und das zieht sich dann so durch. Artikel 6 zum Beispiel: Das Gesetz muss der Ausdruck des allgemeinen Willens sein. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen an seiner Entstehung mitwirken. Und dann ein ganz berühmtes Zitat, das sie dann auch ja, in dieser Zeit oder auch danach berühmt gemacht hat, ist Artikel 10. Da schreibt sie: Die Frau hat das Recht, die Guillotine zu besteigen. Sie muss ebenso das Recht haben, die Tribüne zu besteigen. Und was sie dann macht in der Summe all dieser Artikel ist, sie fordert das Wahlrecht für Frauen, das Recht auf politische Ämter, das Recht auf Eigentum und auf eine gerechtere Ehegesetzgebung. Und ja, das veröffentlicht sie ja. Und dieser Text sorgt für große Empörung, muss man sagen. Auch für Spott, aber schon auch für viel Empörung. Selbst unter diesen Revolutionären, die sich ja alle als große Aufgeklärte verstehen, ist eigentlich niemand bereit, diese Forderungen nach Geschlechtergleichheit zu akzeptieren. Die Nationalversammlung, die ignoriert ihr Dokument und viele Zeitungen auch, sehr bewegte Zeit, wo viel über die Presse ausgetragen wird, die machen sich lustig über de Gouges. Es gibt Karikaturen aus der Zeit, es gibt Schmähartikel. Also sie erfährt da überhaupt keine politische Unterstützung.
Und als dann 1792 in Frankreich die Monarchie endgültig gestürzt wird, also als der Nationalkonvent nach der Erstürmung der Tuilerien 10. August König Ludwig XVI. Louis XVI. Absetzt, da wird die Republik ausgerufen, womit dann auch die jahrhundertelange Herrschaft der Bourbonen endet. Wo steht Olympe de Gouges jetzt? Sie hat zwar die gleichen Rechte gefordert, nun ändern sich aber die politischen Umstände. Sie hat ja, das hast du stark betont, sich immer auch so verstanden, dass sie versucht, die Lage zu ändern im Rahmen der bestehenden Ordnung, im Rahmen der bestehenden genau. politischen Strukturen. Und jetzt endet die Monarchie und die Revolutionäre, die Jakobiner, kommen an die Machthebel.
Genau.
Was ändert sich nun?
Ja, das ist für sie wirklich ein Problem, weil, wir haben es gesagt, sie hat sich lange eingesetzt für eine konstitutionelle Monarchie, eine aufgeklärte Monarchie, die diese sozialen Reformen anpackt. Aber jetzt muss sie sich neu positionieren. Und sie macht das, indem sie die Republik unterstützt. Aber sie fordert weiterhin gewisse, im heutigen Sinn, gemäßigte Reformen. Unter anderem ein gerechteres Erbrecht für Frauen oder auch die Einführung der Scheidung. War ja auch so etwas, das lange in dem Sinn nicht gab. Die Frau konnte sich einfach scheiden lassen. Also sie behält weiterhin diese sozialen Reformen im Auge. Aber es ist schon so, du hast die Jakobiner erwähnt, die jetzt die Revolution anführen, die an den Schalthebeln der Macht sind, ja, unter Maximilien de Robespierre, dem führenden Vertreter der Jakobiner, die ja dann mit dem Terror beginnen, mit dem großen revolutionären Terror, die Hunderte, Tausende Menschen politisch verfolgen lassen, gefangen nehmen, hinrichten lassen, die nicht ganz genau auf dem Kurs der Jakobiner sind. Und sie kritisiert das. Sie kritisiert das öffentlich. Sie spricht sich auch aus gegen die Hinrichtung des Königs, die von den Jakobinern beschlossen und ja, ausgeführt wird. Und sie fordert ein Ende der politischen Gewalt. Sie schreibt auch eine Reihe von Pamphleten, wo sie davor warnt, dass die Revolution in eine neue Form der Diktatur abgleiten könnte. Sie macht also, ja, von ihrem Meinungsfreiheit, wie sie ja die Revolutionäre immer sehr hoch gehalten haben, macht sie Gebrauch und sie gerät damit in Probleme. Und der Moment, wo sich das wirklich zuspitzt, ist 1793. Da schreibt sie ein Pamphlet, das trägt den Titel «Les trois urnes», also die drei Urnen, und darin schlägt sie vor, dass das französische Volk über seine Regierungsform abstimmen sollte. Und sie schlägt dann drei Regierungsformen vor. Die Monarchie, ihr altes Ding. Eine föderale Republik oder eine zentralisierte Republik.
Das Frankreich von heute.
Genau. Also es ist eigentlich, wie soll man sagen, sie schlägt da verschiedene Staatsformen vor. Das ist jetzt nicht etwas extrem, aus heutiger Sicht würde man meinen, extrem verräterisches. Aber für die Jakobiner ist es genau das Hochverrat. Und das ist letztlich das, was dazu führt, dass sie im Juli 1793 verhaftet wird.
Und was passiert dann mit ihr? Klar, wir haben es
ein bisschen vorweggenommen. Aber wir reden
haben den
ja.
Cliffhanger. Genau. Stellen wir uns vor, wir wüssten es nicht, was passiert.
Genau. Gut, es ist ja in dem Sinne auch interessant, weshalb sie verhaftet wird oder wie das dann läuft. Also die Anklage, die gegen sie erhoben wird, die lautet auf konterrevolutionäre Umtriebe. Und das ist dann die Anschuldigung, die ziemlich automatisch zur Guillotine führt. Und während des Prozesses, da verteidigt sie sich selbst, weil ihr wird der Anwalt verweigert. Und in diesem Prozess betont sie dann, dass sie immer für die Ideale der Revolution gekämpft habe, aber dass wahre Freiheit nur existieren könne, wenn auch Frauen daran teilhaben. Und ja, mit diesen wahren Freiheiten meint sie natürlich auch das Recht, seine Meinung zu äußern. Aber, und ja, jetzt, das müssen wir nicht künstlich hinauszögern, es nützt nichts. 2. November 1793 wird sie zum Tode verurteilt und ja, am Tag darauf, wir haben es am Anfang beschrieben, wird sie hingerichtet auf der Place de la Révolution. Und nach ihrem Tod wird sie dann auch lange Zeit gestrichen aus dieser Revolutionsgeschichte. Also man vergisst ihren Namen, sie kommt eigentlich nirgend mehr vor. Erst im 20. Jahrhundert wird ihr Beitrag zur auch Frauenrechtsbewegung, kann man sagen, wiederentdeckt. Und heute gilt sie in gewissen Kreisen als eine der ersten feministischen Theoretikerinnen und die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, aus der wir vorher zitiert haben, ist auch so etwas wie ein Grundlagentext für spätere Bewegungen.
Und Alan, wenn du jetzt auch den Sprung machst ins Heute, wie würdest du Olympe de Gouges Erbe einschätzen? Also auch ihre Bedeutung über die Rechte der Frauen, über die Frauenbewegung hinaus. Wir sprechen ja auch über Meinungsfreiheit, ein allgemeines Gut, das allen Menschen der Gesellschaft zustehen soll. Wie ordnest du das ein? Was können wir mitnehmen?
Interessant finde ich an ihrer Biografie oder auch an ihrem Fall nicht zuletzt, dass sie eine ganz enge Verknüpfung gemacht hat zwischen der Meinungsfreiheit und den Frauenrechten. Sie sagt das ganz explizit in ihrer Erklärung. Da gibt es einen Artikel, Absatz 11 ist es, glaube ich, Artikel 11, wo sie sagt, die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Frauenrechte. Und ich glaube, das ist auch sowas, das sich bis in die heutige Zeit zieht. Also wenn man sich Länder anschaut, wo die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, oft trifft das ja Frauen. Also Stichwort zum Beispiel Afghanistan unter den Taliban. Da sind es die Mädchen und die Frauen, denen dann auch überhaupt das Recht abgesprochen wird, sich irgendwie öffentlich zu äußern. Und ich finde das sehr interessant, wie das schon bei ihr, ja, wie das ganz eng verknüpft ist. Und auch diese Vorstellung, dass ein Staat wie der französische Staat nach der Revolution, also die Republik, die ja eigentlich sich wirklich gegründet hat unter der Rechtfertigung, dass sie bürgerliche Rechte bringt, ihren Bürgern, dass sie jemanden wie Olympe de Gouges, die von diesem Recht Gebrauch gemacht hat, dafür eigentlich bestrafen. Also es zeigt auch dieses Mitteilungs- und Meinungsfreiheitsäußerungsrecht ist selbst eben in Staatsformen, die sich das auf die Fahne schreiben, nie wirklich garantiert.
Ist ja auch etwas, das gerade von rechter Seite heute wieder moniert wird, dass eben der Staat der Meinungsfreiheit garantieren soll und diese auch zum Gebot macht, die Meinungen oder bestimmte Meinungen eben beschneiden würde. Ein sehr spannender Punkt, den wir sicher am Schluss nochmal aufgreifen. Alan, wir gehen in eine ganz kurze Pause und wir hören uns gleich wieder.
Und da sind wir wieder bei Überall Geschichte mit dieser Episode um die Meinungsfreiheit. Und wir hatten es vorher vom ersten Beispiel und gehen jetzt zum zweiten, denn schon vor der Französischen Revolution gab es ja Menschen, die den Kampf für Meinungsfreiheiten geführt haben. Und einer dieser Menschen, das war John Peter Senger, ein Einwanderer in den britischen Kolonien Amerikas, der sich anlegte mit den Mächtigen, mit der Krone und der vor Gericht um sein Recht auf freie Presse kämpfte. Und ja, wir haben jetzt ein paar Mal die USA angesprochen oder J.D. Vance und sein Umfeld. Es ist interessant, dass auch das jetzt in den USA spielt. Wo genau sind wir, Mirko? Und wann? Und wie sieht das aus? Und wer ist dieser Typ?
Auch ich habe natürlich eine kleine Szene vorbereitet, habe mir das abgeschaut aus deinem Skript. Also, wir sind in einem überfüllten Gerichtssaal, zweiter Stock der City Hall in New York, 4. August 1735. Und da ist eben dieser Drucker, Verleger, John Peter Sanger, angeklagt wegen aufrührerischer Verleumdung. Und wir klären gleich noch, was das genau heißt. Und der Anlass dafür ist, er hat zahlreiche Ausgaben des New York Weekly Journals veröffentlicht, in denen er den Gouverneur der Kolonie, William Casby, massiv verunglimpfte und beschuldigte. Und der Generalstaatsanwalt Richard Bradley, der verließ dann die Anklage im Saal. Sanger sei eine aufrührische Person, ein notorischer Drucker, Verleger, der falsche Nachrichten und eben diese aufrührischen Verleumdungen verbreiten würde, also quasi ein Fake News Aggregator. Und habe eben böswillig und heimtückisch geplant, Gouverneur Casby und seine Minister zu verleumden. Und Sanger wird vertreten von einem jungen, unerfahrenen Anwalt, John Chambers, vom Gericht gestellt, ein rechtlicher Beistand. Der steht auf und plädiert natürlich auf nicht schuldig. Er schildert dann den Fall, liefert Argumente, sagt, man müsse erst beweisen, dass Sanger verantwortlich sei für diese Artikel. Und dann passiert etwas Spektakuläres. Dann steht nämlich der damals berühmteste Anwalt in den Kolonien auf, Andrew Hamilton aus Philadelphia. Und Hamilton greift Chambers' Votum auf und gibt gleich als erstes mal zu, dass Sanger diese Anschuldigungen tatsächlich gedruckt habe. Aber er argumentiert auch, dass der Generalstaatsanwalt, also Richard Bradley, zuerst die Unwahrheit dieser Anschuldigungen beweisen müsse. Und wendet sich dann an die Geschworenen, sie sollen den Wahrheitsgehalt dieser veröffentlichten Behauptungen selbst prüfen. Wird dann ermahnt vom Richter, weil eigentlich ist der Richter für diese Wahrheitsprüfung zuständig und der Wahrheitsgehalt ist sowieso mal nicht relevant. Wir kommen dann nochmals drauf. Und Hamilton hält dann sein Abschlussplädoyer sehr eloquent und bringt da seine berühmten letzten Worte an die Geschworenen. Und er sagt, und das ist ein Zitat, die Frage, die dem Gericht und Ihnen, meine Herren Geschworenen, vorliegt, ist nicht von geringer oder privater Bedeutung. Es geht nicht um die Sache eines einzelnen armen Druckers und auch nicht um New York allein, über die Sie jetzt urteilen. Nein, es kann in seiner Konsequenz jeden freien Mann betreffen, der unter einer britischen Regierung auf dem Festland von Amerika lebt. Es geht um die beste Sache. Es geht um die Sache der Freiheit. Klar, es betrifft mal nur Männer, den hatten wir ja schon. Und die Geschworenen, die kehren dann nach weniger als 10 Minuten Beratung in den Gerichtssaal zurück mit dem Urteil, nicht schuldig. Und klar, im überfüllten Gerichtssaal brandet Jubel auf. John Peter Sanger wird dann am Tag darauf aus dem Gefängnis entlassen. Und dieses Urteil, das wird heute sehr oft als Meilenstein in der Entwicklung der freien Presse erwähnt. Das ist ein erster großer juristischer Sieg im Namen der Pressefreiheit, so. Und ja, was es damit auf sich hat, da gehen wir jetzt drauf ein.
Sehr schön. Und übrigens für USA-Nerds, dieser Andrew Hamilton, den du erwähnt hast, der Anwalt, ist nicht verwandt mit dem Gründervater der USA, gleichnamigen, aber Hamilton hat das immer noch historischste Gebäude designt, das in Philadelphia steht.
Ah ja?
Ja, die Independence Hall. Da, wo 1787 der Verfassungskonvent stattgefunden hat, wo also die erste Verfassung zu Papier gebracht wurde. Das war sein Nebeninteresse, Architektur. Aber zurück zum Protagonisten, zum Hauptmann in dieser Geschichte, John Peter Sanger. Was weiß man denn über den? Also es klingt nach einem deutschstämmigen Namen. War er Deutscher ursprünglich?
Jein. Er ist geboren 1697 in Deutschland, in Impflingen in der Pfalz, als Johann Peter Sanger. Es gibt verschiedene Quellen, andere nennen auch das Dorf Rumbach, aber irgendwo in der Pfalz. Und er ist das älteste von 3 Kindern und Grund genug, um überhaupt über Sanger zu sprechen. Für uns, sein Vater, Niklaus Eberhard Sanger, war Schweizer. Also,
das mögen wir.
Das mögen wir natürlich hier bei Überall Geschichte. Und sein Vater war mit anderen reformierten Schweizern aus dem Kanton Bern in die Pfalz eingewandert. Und dann 1710, als John Peter Sanger oder damals noch Johann Peter Sanger 13 Jahre alt war, da wandern die Eltern aus. Also es ist die erste Massenauswanderung aus der Pfalz nach Nordamerika. und er geht da mit Mutter, Vater, Bruder und Schwester nach New York City. Und der Vater stirbt aber auf der Überfahrt. Seine Mutter Johanna muss sich dann alleine um die Kinder kümmern und ein Jahr später schon, 1711, wird Sänger Lehrling, also mit 14 Jahren. Und er hat Glück, er kommt als Lehrling bei William Bradford unter, wo er 8 Jahre lang das Druckereigewerbe, den Druckereiberuf erlernt. Und Bradford, das ist der Pionier schlechthin in den Kolonien, wenn es um die Druckerei geht. Das war der, soweit ich weiß oder wie ich gelesen habe, der erste Drucker in den mittleren Kolonien. Und als er die Lehre abgeschlossen hat, geht er nach Maryland, arbeitet da als Drucker, kommt dann 1722 nach New York zurück, ist 4 Jahre lang Partner von Bradford und macht sich dann 1726 selbstständig. Also er gründet eine eigene Druckerei, macht sich dann auch in New York einen Namen als Drucker, Verleger. Und was man vielleicht noch anhängen muss, auch um ein bisschen die Dimensionen klar zu machen, das ist noch nicht das vibrierende New York City des 20. Jahrhunderts oder auch des 19. Jahrhunderts. Es ist eher so ein Außenposten in der britischen Kolonie, hat damals 9000 Einwohner in der Stadt, etwa 50.000 in der ganzen Kolonie New York, also sehr überschaubar.
Und wie sieht denn die Medienlandschaft aus in diesem New York? Wir haben ja diesen Prozess, der sich richtet oder der sich entzündet anhand der gedruckten Zeitungen, die da Sänger herausgibt. Wie sieht denn das aus in dieser Zeit?
Sängers Lehrmeister William Bradford, der Druckerpionier, der gab die erste Zeitung New Yorks heraus, die New York Gazette. Die hat er 1725 gegründet und das war für ein paar Jahre die einzige Zeitung der Provinz. Und die Gazette und Bradford, die unterstützten dann ab 1731 den Gouverneur William Cosby und seine Verwaltung. Und zu Cosby muss man vielleicht noch anfügen, der kam 1731 in New York City an, um den Gouverneursposten zu übernehmen und der hatte auch relativ schnell dann das Image als Schurke. Also wird beschrieben als boshaft, gierig, eifersüchtig, jähzornig, dumm, ungebildet, hochmütig, mafiös. Also Alan, es scheint hier gewisse Parallelen zu geben zum Heute. Jedenfalls, Cosby hat dann seinen Vertrauensmann Francis Harrison in dieser Zeitung, in dieser New York Gazette, als Zensor installiert. Das liest sich dann zum Beispiel so, also ich habe so ein Gedicht rausgesucht, das erschienen ist. Cosby the mild, the happy, good and great, the strongest guard of our little state. Let malcontents in crabbed language write and they belch. Though they cannot bite. He unconcerned will let the wretches roar and govern just as others did before. Also so eine, ja.
Kritischer Journalismus.
kritischer Journalismus at its best. Faktisch, eigentlich war das eine herrschende Gruppe von Politikern, allen voran Cosby, die den öffentlichen Diskurs kontrollierten. Also die hatten ihr Presseorgan als Propagandawerkzeug im Dienste von Cosby.
Sänger gründet dann aber in diesem Milieu seine eigene Zeitung, das New York Weekly Journal. Und die Frage, die sich stellt, ist denn das der Beginn der Medienvielfalt und Meinungsvielfalt, wie sie offenbar bisher nicht wirklich existiert hat in New York? Ist das der Anfang?
Ja, ich glaube, man kann das so sagen. Also es gibt so einen ersten Riss in diesem perfekten Propagandasystem, 2 Jahre nach der Ankunft von Cosby, also 1733, da kommt es zu einem Rechtsstreit zwischen Cosby und dem vormaligen Interimsgouverneur Rip Van Dam. Der war holländischer Herkunft. Die Amerikaner würden wahrscheinlich sagen Rip Van Dam oder irgendwas in dieser Art. Jedenfalls, das war ein älterer, respektierter Kaufmann und der hat Cosby vertreten, bis dieser in den Kolonien ankam. Und Van Dam soll Cosby jetzt die Hälfte des Salärs zurückgeben, das er verdient habe während seiner Vertretung. So ein übler Rechtsstreit. Und der oberste Richter von New York, Lewis Morris, der ist nicht auf Cosbys Seite. Er stellt ihn dann auch öffentlich bloß, was diesen entzürnt, und Cosby enthebt Morris kurzerhand seines Amtes. Und das ist der Anlass für Morris und seine engen Gefolgsleuten, darunter auch Van Dam und die Anwälte James Alexander und William Smith. Und die gründen dann die Popular Party, also eine eigene politische Partei, wenn man so will, oder eine Proto-Partei. Und sie finanzieren die Gründung der ersten unabhängigen Zeitung der Provinz, in Anführungszeichen unabhängig, eben dieses New York Weekly Journal. Wobei der intellektuelle Kopf hinter der Zeitung, James Alexander, der schrieb in einem Brief an einen Freund, die Zeitung werde gegründet, Zitat, um ihn, Cosby und jene lächerlichen Schmeicheleien zu entlarven, mit denen Mr. Harrison unsere Zeitung, also die Gazette, belastet, die unser Gouverneur für sich beansprucht und das Privileg hat, nur das zuzulassen, was er und Mr. Harrison gutheißen. Also ein Kampfblatt eigentlich. Und ja, man kann schon sagen, das ist der Beginn der Meinungsvielfalt, der medialen Meinungsvielfalt, weil es gibt eben jetzt erstmals zwei verschiedene Zeitungen, konträre Meinungen und Positionen, zwei politische Lager, Lewis Morris und William Cosby. Ob das schon Pressefreiheit ist, ich würde sagen nein, aber es ist zumindest mal eine Meinungsvielfalt da.
Aber es ist eine Vielfalt, die offenbar problematisch ist für Gouverneur Cosby. Warum denn?
Weil Sanger eigentlich zur Marionette von Morris wird. Also Sanger ist der Drucker, er ist damit Herausgeber dieses New York Weekly Journals. Als Drucker war er begehrt, aber als Herausgeber war er eben auch juristisch verantwortlich. Und die erste Ausgabe, die kommt dann, 5. November 1733. Die Inhalte kommen aber nicht von Sanger, weil dessen Englisch war noch nicht so gut. Und die Köpfe im Hintergrund, allen voran James Alexander, die schreiben jetzt anonym ihre Traktate, ihre Auslassungen über Cosby. Sie schreiben auch über Pressefreiheit, über die Freiheit im Allgemeinen. Also sehr revolutionäres Gedankengut auch für diese Zeit. Und sie beschuldigen vor allem in diversen Artikeln, in Satiren, in Schmähschriften die Regierung um Cosby. Und sie werfen ihm vor, unter anderem die Wahlen von 1734 gegen Lewis Morris manipuliert zu haben. Sie werfen ihm vor, Steuergelder zu stehlen, das Land der Native Americans sich unter den Nagel zu reißen, dass er französischen Schiffen, also dem Feind damals, erlaube, im New Yorker Hafen zu ankern und diesen auszukunden. Ja, und im Grunde wird Cosby, also der Gouverneur, in dieser Zeitschrift, in dieser Zeitung als Idiot dargestellt. Und das geht dann etwa ein Jahr so weiter. Und ja, du kannst dir vorstellen, Alan, Cosby, not amused. Und er ist mächtig, er ist der Gouverneur.
Ja,
das kann nicht gut kommen.
Sanger muss den Kopf hinhalten, weil die Autoren lieber anonym bleiben. Und was genau sind denn das jetzt für Mittel, die der Gouverneur da auffahren kann gegen den armen Drucker?
Ja, Alan, was würdest du machen, wenn du Gouverneur wärst und dich jemand in der Zeitung jede Woche beleidigt und bloßstellt?
Ja.
Du fährst natürlich alles auf, was geht. Das Erste, was er versucht, er beauftragt den englischen Anwalt Daniel Horsemanton, der gerade neu in New York angekommen war, mit einer Untersuchung der Zeitung. Also es ist so quasi der Rudy Giuliani von William Cosby. Und der soll jetzt Aussagen finden, die den Strafbestand dieser aufrührerischen Verleumdung erfüllen. Was ist aufrührerische Verleumdung? Im damaligen Kontext hieß das, wenn man absichtlich eine schriftliche Kritik einer öffentlichen Person formuliert oder eines Gesetzes oder einer durch das Gesetz erschaffenen Einrichtung, ohne rechtmäßige Entschuldigung oder eben ohne rechtmäßige Rechtfertigung zu haben. Kurz, du kannst eigentlich öffentlich, schriftlich nicht kritisieren.
Ja.
Dabei spielt es nicht so sehr eine Rolle qua Gesetz, ob das, was du schreibst, der Wahrheit entspricht oder eine Unwahrheit darstellt, weil auch eine auf Wahrheit basierende Kritik war eine aufrührerische Verleumdung. Und das heißt eigentlich faktisch, wenn es unangenehm wird, wenn unbequeme Wahrheiten publiziert werden, dann läuft man Gefahr, vor Gericht zu kommen.
Mhm.
Und Cosby versucht jetzt mit zwei geschworenen Gerichten, eines im Frühjahr und eines im Herbst 1734, diese aufrührerische Verleumdungsklage anzustreben, aber die Geschworenen geben dem nicht statt, es wird keine Anklage erhoben. Und weil er diese Anklage nicht hinbekommt, versucht er dann ja die Mittel der staatlichen Zensur zu nutzen. Also er fordert die gewählte Volksversammlung auf, also das Parlament der Kolonie, dass sie den öffentlichen Henker, war damals ein Job, anweisen soll, die Ausgaben der Zeitung feierlich zu verbrennen. Er soll nicht Sanger hinrichten, aber er soll zumindest mal dieses Weekly Journal verbrennen.
Feierlich, aber feierlich.
Feierlich, genau. Sehr wichtig, sehr wichtig. Das bringt mich nämlich zu einer Klammer. In England, also in dieser Tudor- und auch Stuart-Zeit, war die Verbrennung von Büchern und Drucksachen durch den öffentlichen Henker so ein symbolischer Akt, so ein zeremonieller Akt, der die Macht der Regierenden dann wieder stärkt. Also es war so ein eingespieltes Ritual auch. Man lässt öffentlich durch den Henker Schmähschriften, Druckschriften etc. verbrennen.
Okay.
Das Problem von Cosby war jetzt aber, die Versammlung weigerte sich. Das Parlament widersetzt sich seiner Bitte und daraufhin weist er den Sheriff an, die Zeitung öffentlich zu verbrennen. Und der Sheriff, der beantragt dann eine richterliche Verfügung, weil die braucht er, damit er den Henker beauftragen kann, aber die Gerichte vertagen sich ohne Verfügung und der Henker, ja, der zieht dann wieder ab. Also keine Zeitungshinrichtung. Und daraufhin lässt der Sheriff dann die Zeitungen durch seinen persönlichen Diener öffentlich verbrennen, damit immerhin mal diese Zeitungen öffentlich verbrannt werden. Ja, und dieses Spiel, das geht dann etwa ein Jahr lang, bis Cosby endgültig genug hat und ein juristisches Verfahren gegen Sanger eröffnet, das ohne Anklageerhebung durch eine Grand Jury möglich war. Er hat das dann juristisch irgendwie hinbekommen und am 17. November 1734 wird Sanger wegen dieser aufrührerischen Verleumdung verhaftet und ins alte Stadtgefängnis von New York überführt.
Und dann kommt es ja zu dieser schönen Szene, die du am Anfang geschildert hast, dem Freispruch unter dem großen Tumult und Beifall der Menge. Wie kommt denn das zustande, dieses Urteil, dieses ja auch sehr wegweisende Urteil?
Ich glaube, wichtig festzuhalten ist zuerst mal, dass Sanger 10 Monate in Haft bleibt. Dieser Prozess, der findet dann erst im August 1535 statt. Und das hat auch damit zu tun, dass Cosby wahrscheinlich damit rechnete, dass das New York Weekly Journal eingestellt würde, weil der Drucker im Gefängnis war. Also wer sollte denn drucken? Aber, und das ist ein ganz bemerkenswerter Umstand, Sangers Frau Anna und die Lehrlinge in der Druckerei, die drucken dieses Journal weiter. Also nur eine Ausgabe fällt ins Wasser, danach wird fortlaufend wieder publiziert. Und diese Publikationen, die unterstützen auch den öffentlichen Goodwill und die öffentliche Meinung pro Sanger. Und im Gefängnis ist Sanger auch sowas wie ein nützlicher Märtyrer für die Leute um den einzigen Oberrichter Lewis Morris, die im Hintergrund eben die Fäden ziehen. Und als dann im April 1735, also ein paar Monate vor dem Prozess, die Anklageerhebung gegen Sanger stattfand, stellten seine Anwälte zuerst mal die Legitimität des Gerichtes in Frage, weil der oberste Richter, Delancey und Phillips, die waren enge Verbündete von Cosby. Generell alle Richter seien von Cosbys Gnaden, also die Unabhängigkeit der Justiz sei nicht gegeben. Zudem beanstandeten sie die Absetzung des vormaligen obersten Richters, Lewis Morris, die überhaupt unzulässig gewesen sei. Und das endet dann damit, dass der Richter, Delancey, die Zulassung von Sangers Anwälten kassiert. Also Sanger steht jetzt ohne Rechtsbeistand da, beantragt dann einen Anwalt, also einen rechtlichen Beistand beim Gericht, bekommt dann diesen John Chambers, diesen jungen, neu zugelassenen Anwalt, der zugleich ein Loyalist war, also auf Cosbys Seite stand. Wobei man fair sein muss, Chambers hat sich dann auch ins Zeug gelegt, hat zweimal die Geschworenenliste in Frage gestellt, damit Sanger unvoreingenommene Geschworene bekommt. Und der Fall, der wird dann vertagt auf den August, auf den 4. August, damit Chambers sich vorbereiten kann. Und das hat dann wiederum dem Lager um Sanger, also Morris und seinen Leuten, die Möglichkeit gegeben, diesen Fall vorzubereiten, Andrew Hamilton auch zu gewinnen, also diesen Star-Anwalt, mit dem Ergebnis, dass man dann eben diesen spektakulären Freispruch hinbekommen hat.
Okay, und dieser Freispruch, der hat ja auch wirklich eine Signalwirkung. Also eine auch wirklich große Bedeutung für die freie Rede und Pressefreiheit in den USA, wenn es heute um diese Themen geht, dann fällt der Name immer noch von Sanger. Und es wird auch vielerorts genannt als Beginn der Pressefreiheit. Warum ist denn der Nachhall so groß genau? Warum? Es ist ja doch eine spezielle Ausgangslage, die da diesen Prozess auch beschreibt, mit diesem Gouverneur und diesem Drucker. Warum hat das diese Gültigkeit über so lange Zeit? Warum sprechen wir heute noch darüber?
Ja, zum einen, und das glaube ich ist ganz wichtig, John Peter Sanger selbst hat ein Jahr nach dem Prozess seine Schilderungen des Prozesses im New York Weekly Journal veröffentlicht. Es gab dann auch Nachdrucke in England. Dieser Text hat sehr große Verbreitung erfahren in den amerikanischen Kolonien, aber auch in England. Und darum wissen wir heute überhaupt noch davon, darum gibt es eben heute noch diese Referenzschrift, die diesen Fall so gut dokumentiert. Das ist das eine, also es gibt die Überlieferung. Und das andere ist, dass man dieses Urteil eben sehr gut als ersten Schritt hin zur Pressefreiheit auslegen kann. Also das Sanger-Urteil ist nicht in dem Sinn ein Präzedenzfall in Sachen Verleumdung oder Pressefreiheit. Es war vielleicht sogar in gewisser Weise ein Ausrutscher, weil die Pressefreiheit in Amerika, die wird ja dann erst Jahrzehnte später mit dem First Amendment in der Verfassung ja, eingeschrieben, 1791. Und viel wichtiger aber, glaube ich, und darum reden wir jetzt darüber, wir sind ja nicht Juristen, wir sind nicht überall Paragraphen, die Geschichte dieses Druckers, Jean-Peter Senge, sein Gerichtsfall, das Urteil, das hat die Art und Weise verändert, wie die Menschen damals in der Zeit über Recht und Freiheit nachdachten. Also es ist ein ganz wichtiger Baustein in einer ganz langen Entwicklung. Und da muss man sich vielleicht auch den größeren historischen Kontext vor Augen halten. Also es ist die Zeit der Kolonien, die Unabhängigkeitsbewegung hat noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen, wenngleich viele Faktoren schon gärten im Hintergrund, also die Ideen der Aufklärung aus Europa, die finden sich auch in den USA, die verbreiten sich da. Und dieser Fall Sanger, der veranschaulicht auch die wachsende Unabhängigkeit der Anwälte in Amerika, die stärker werdende Rolle der Geschworenen, so als Schranke gegen die Macht der Richter. Und ja, es ist in gewisser Weise ein Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen in Bezug auf Freiheit, auf Redefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und sehr pathetisch, vielleicht nicht ganz uneigennützig, Lewis Morris, also der Mann, der eine wesentliche Rolle spielte in diesem Konflikt, der dann später auch Gouverneur von New Jersey werden sollte, der hat über den Sanger-Fall gesagt, er sei der Keim der amerikanischen Freiheit, der Morgenstern jener Freiheit, die in der Folgezeit Amerika revolutioniert habe. Ja, nicht ganz uneigennützig wahrscheinlich, aber ich glaube, dieser Fall veranschaulicht schon sehr gut den Umstand, dass die Presse vor dem Staat geschützt werden kann, geschützt werden muss, dass der Staat, wenn er die Presse kontrolliert, zu viel Macht hat. Und ich glaube, insofern ist es vielleicht auch der Beginn dieser, ja, dieser vierten Gewalt neben den Gerichten, der Parlamenten, der Regierenden.
Ja, die ja heute in den USA auch wieder bedrohter ist als auch schon, muss man sagen.
Ja.
Vielleicht, wenn wir zum Schluss das noch ein bisschen öffnen. Wir haben jetzt gesehen, Meinungsfreiheit war nie ein Selbstläufer. Wer sie beanspruchte, musste oft einen hohen Preis bezahlen. Und auch viel später, als die Meinungsfreiheit dann in vielen Ländern rechtlich verankert war, da blieb die Frage, gibt es Grenzen? Wer bestimmt diese Grenzen? Wie schnell wird aus einer vielleicht auch sogar gut gemeinten Einschränkung etwas anderes, nämlich ein Mittel zur Unterdrückung? Diese Fragen, die blieben. Und ein vielleicht ganz kurzes, interessantes Beispiel noch, auf das ich gestoßen bin, als wir diese Episode vorbereitet haben, das ist die sogenannte Schmutz- und Schundliteraturdebatte in Deutschland.
Ja.
Also die Frage, darf der Staat entscheiden, was wertvolle, in Anführungszeichen, und schädliche Literatur ist? Und der Hintergrund dieser Debatte war, dass 1926, da hat man in Deutschland das Gesetz eingeführt, das den sehr sprechenden Namen trug, Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Und das Ziel war, die Jugend zu schützen vor sogenannten verderblichen Einflüssen. Und betroffen waren davon aber jetzt nicht nur, sagen wir, pornografische Schriften, sondern vor allem Groschenromane, Krimis, Abenteuerliteratur. Ich habe gelesen, dass Karl May, dass seine Bücher auch unter diese Schundliteratur gefallen sind.
Ja.
Also alles, was als moralisch fragwürdig oder als niveaulos galt, das wurde als Folge dieses Gesetzes aus dem Verkehr gezogen, Verlage wurden unter Druck gesetzt. Und was ist dann passiert, das finde ich eben auch ein Lehrstück, ist, die Nazis haben dieses Gesetz übernommen, das ja ein paar Jahre vorher schon erlassen wurde, haben es dann aber umgedreht. Und plötzlich ging es dann nicht mehr nur um Jugendschutz, sondern um politische Zensur. Und Bücher, die dann undeutsch waren oder staatsfeindlich, die sind dann auf dem Index gelandet. Und ja, später, wir kennen alle die Bilder, auf den tatsächlichen Scheiterhaufen auch zum Teil.
Ja.
Ja, und finde ich interessant, das Beispiel dafür, wie diese Frage einfach immer wieder auftaucht.
Zeigt ja auch ein bisschen den Kern des Problems. Also wer dem Staat das Recht gibt, Inhalte zu regulieren, der kann unter Umständen ganz schnell die Kontrolle darüber verlieren, wofür diese Macht dann auch genutzt wird.
Ja.
Und damit verbunden dann eben die Frage, welche Regulationen braucht es, wie viele Regulationen braucht es? Und ich habe mir das auch in der Vorbereitung für diese Folge mehrfach überlegt. Dieses Verhältnis in Demokratien, Toleranz, Freiheit, Regulation, in welchem Spannungsverhältnis das steht. Und da gibt es ja auch ein paar ganz spannende Gedanken. Es gibt zum Beispiel diese Böckenförde-These, sehr bekannt. Das Böckenförde-Diktum sagt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Also der Staat geht das Wagnis ein, Freiheit zu geben, aber ist dann eben darauf angewiesen, dass seine BürgerInnen über genügend moralische Substanz verfügen, um sich quasi selbst zu regulieren, um diese gewährte Toleranz nicht auszunutzen. Mhm. Und zugleich gibt es dann dieses Toleranzproblem, das ein anderer Deutscher, auch sehr bekannter, Karl Popper, formuliert hat, dass nämlich eine tolerante Gesellschaft aufgrund ihrer Toleranz den intoleranten Kräften erlaubt, diese Toleranz einzuschränken oder eben sogar abzuschaffen. Also dieses Paradox zwischen Freiheit und Regulation, das ist ja eine ganz präsente, immer dagewesene Herausforderung in Demokratien, denen wir uns täglich stellen müssen. Und die Frage ist natürlich heute mit unserer Ausgangslage, da geht es ja nicht mehr so sehr um Zeitungen. Wir haben jetzt über Zeitungen, über Druckschriften gesprochen. Heute sprechen wir eher von Social Media, von Hate Speech, Plattformen wie X, Facebook, TikTok. Und da ist das Argument der Regulation dann ja, dass bestimmte Inhalte dann eben schlicht gefährlich sind, weil sie Hass verbreiten, weil sie die Demokratie destabilisieren. Und auf der anderen Seite, J.D. Vance, wer heute löscht oder sperrt, der öffnet die Tür für Zensur. Und morgen könnte jede unbeliebsame Meinung betroffen sein. Und um auch vielleicht nochmal dieses Beispiel USA aufzugreifen, du hast ja die Schundliteraturdebatte in den 20er, frühen 30er Jahre in Weimar, Deutschland angesprochen. Laut der Schriftstellervereinigung Pan America wurden allein in Florida, also im konservativ regierten Bundesstaat Florida, zwischen Juli 21 und Dezember 23 3.135 Bücher aus Bibliotheken verbannt, wegen anstößiger Inhalte. Und das ist ja nicht nur in Florida, in Georgia wurde ein Lehrer entlassen, weil er 5 Klässlern aus einem Buch vorgelesen hatte, in dem es um Geschlechtsidentität ging. In Texas wurde eine Lehrerin auf die Straße gestellt, weil sie ihrer 8. Klasse das Tagebuch von Anne Frank vorgelesen hatte. Und im Tagebuch von Anne Frank, da gibt es eben ein Kapitel über Periode. Und das ist natürlich auch anstößig. Also diese große Frage, wie regulativ darf der Staat sein? Wann ist die Regulation ein Machtmissbrauch? Und letztlich auch, wenn wir uns diese großen Diskussionen heute anschauen, wie wird es ausgelegt? Jeder versucht natürlich auf seine Weise, es als Kampf für die Freiheit auszulegen.
Genau, wird oft sehr missbräuchlich verwendet, diese Geschichte. Aber ja. Wir haben es im Vorgespräch kurz erwähnt, wir wollen jetzt auch nicht zu hoffnungslos enden.
Nicht zu dystopisch werden, genau.
Wir lesen und hören ja jeden Tag schon genug durchaus berechtigte Sorgen über das Ende der Demokratie oder ihre Herausforderungen. Genau. Wenn wir jetzt nicht ganz so dystopisch ausgehen wollen, an was können wir uns halten, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, eben wie es um die Meinungsfreiheit steht?
Ja, ich glaube zuerst George Orwells 1984 zur Seite legen. Mal irgendwo im Schrank verbannen, nicht mehr hervorholen für die nächsten Jahre. Ich glaube, diese Fälle, die zeigen ja gut, also Jean-Peter Senge, Olympe de Gouges, dass diese vollständige Kontrolle, diese Regulierung, diese vollständige, die lässt sich ja nicht erreichen. Also man kann das natürlich versuchen. Es gab historisch gesehen immer wieder Versuche, die Meinungsfreiheit einzuschränken, Regulatorien zu entwerfen, aber letztlich wird es immer irgendwelche Auswege geben, sei es über den rechtlichen Weg, sei es über Untergrundpresse und so weiter. Also ich glaube, man darf durchaus hoffnungsfroh sein, dass es nach wie vor genügend Kanäle gibt, die einen Meinungspluralismus ermöglichen. Und insofern liegt es dann auch ein bisschen an uns, uns möglichst breit zu informieren und nicht uns zu sehr vorgefertigte Meinungen anzueignen.
Also das nehmen wir mit als konstruktives Wort zum Sonntag. Nein, als Schlusswort. Ich finde das gut. Wir wollen hier die Leute informieren, unterhalten, aber nicht nur einfach deprimieren. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Überall Geschichte. Schön, wart ihr dabei. Ihr kennt unsere Bitte. Folgt uns, liked uns, empfehlt uns weiter, wenn ihr uns mögt. Das freut uns und meldet euch mit Gedanken aller Art. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und ja, das war es auch von mir an dieser Stelle. Macht's gut. Bis bald. Bye-bye.
Bye-bye. Bis bald.